Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insat Moin. Ich bin die Anne und wir unterhalten uns heute über die E3, deren Absage und was das für Folgen haben könnte. Zu Gast habe ich zu diesem spannenden Thema einen ganz geschätzten Kollegen, den ich lange schon nicht mehr gesprochen habe, Fabian Käufer. Hallo.
Hallo Anne, ich freue mich sehr, zum einen hier mal wieder bei Insat Moin dabei sein zu können. Ist ja schon wieder ein bisschen her, dass ich mit Manu die letzte Folge gemacht habe und es freut mich noch mehr, dass wir beide diesen Podcast zusammen machen, die wir schon so lange uns kennen und auch schon zusammen gearbeitet haben. Und ich weiß gar nicht, ob wir zusammen in einem Podcast schon mal aufgetreten sind.
Ich glaube, ne, warte mal, waren wir zusammen mal beim Plauschangriff?
Das könnte vielleicht
sein.
Ja, das könnte sein. In irgendeiner Folge könnte das vielleicht mal stattgefunden haben. Aber wenn, ist es sehr, sehr lange her.
Ja, definitiv sehr lange her. Ja, ich freue mich auch, dass du heute mit mir über die E3 sprichst. Ich glaube, wir werden da so ein bisschen von Thema zu Thema hüpfen. Bevor wir das aber machen, haben wir 100 Leute gefragt, nennen Sie mir Gründe, warum die E3 weiter besteht oder nicht. Ich habe mich ein bisschen umgehört in der Industrie und das ist dabei rausgekommen.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die Zukunft der E3 angeht, denn als Fan würde ich es natürlich vermissen, wenn diese Woche konzentrierten Trubels dann auf einmal nicht mehr da wäre, wo sich die News überschlagen und man an allen Ecken und Enden dann Überraschungen findet, wo man mitfiebern kann, wo man sich hypen lassen kann. Aber im Großen und Ganzen, viel von dem kann auch stattfinden, ohne dass es eine physische Messe gibt. Konferenzen können gestreamt werden, man kann sich direkt über Social Media dann austauschen und im Großen und Ganzen brauche ich jetzt nicht irgendwelche Leute zu sehen, die da wieder in überfüllten Hallen herumlaufen. Wenn man selber gerne auf die E3 gehen wollen würde, dann hat man natürlich auch die Gamescom als Alternative, denn was wird man auf der E3 schon sehen, was nicht auf der Gamescom da sein kann? Und für uns hier ist der Abstand viel näher dran. Für mich persönlich von der Berichterstattungsseite aus kann ich natürlich meinen Job nicht mehr so machen wie gewohnt. Ich kann nicht direkt vor Ort Sachen anspielen, Hardware ausprobieren und müsste das eben auf separate Events oder auch auf die Gamescom auslagern. Also das geht auch schon irgendwie. Ich denke, über kurz oder lang aber wird man so eine Art Mischbetrieb machen. Zumindest es wird noch einen Showfloor geben, aber irgendwo muss ja auch Business gemacht werden. Irgendwo müssen die Spielehersteller mit den Publishern zusammenkommen. Irgendwo muss ein neuer Vertriebsweg aufgetan werden. Und ich denke, in dem Sinne wird es noch eine Art Messe geben, wo man hingehen kann, aber eben wirklich um Business zu machen. Und der Name E3, das Happening ist zu stark, um es komplett wegzuschmeißen. Wir werden also was unter dem Banner sehen, aber eben verändert und nicht mehr exakt in der Art wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Ist das der Todesstoß für die E3? Das glaube ich weniger. Die E3 hat ja immer mal Höhen und Tiefen hinter sich gebracht, ist schon verdammt lange am Start. In diesem Jahr hieß es ja schon allein dadurch, dass Sony abgesagt hat und damit auch keine PlayStation 5 offiziell zu sehen gewesen wäre auf der E3. Oh, jetzt ist Feierabend. Solche Absagen von prominenten Playern gab es natürlich in den letzten Jahren auch immer mal. Und wir erinnern uns alle noch vor vielen Jahren, da hat die E3 sich ja mal komplett verschlankt und mit einer klassischen Messe eigentlich nichts mehr zu tun gehabt, als es diese Hotelveranstaltung-Geschichte war. Auch davon hat man sich erholt und im Großen und Ganzen will ich jetzt nicht sagen, dass Totgesagte länger leben, aber ich glaube, die Relevanz der E3 hat sich dann doch immer wieder durch Anpassungen, durch Änderungen des Drumherums immer wieder gezeigt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dieser einjährige Ausfall für die E3 bedeutet. Würde aber nicht sagen, dass das gleich der Sargnagel für die E3 ist.
Ich sehe die Absage der E3 2020 in der Form, in der wir sie bis jetzt kannten, als großen Testballon an. Jetzt sind wir ja notgedrungen darauf angewiesen, alles nur noch online stattfinden zu lassen. Wenn man sich aber so die letzten Jahre der E3 anschaut, dann ist es ja zumindest teilweise nichts völlig Neues, dass Publisher umsteigen auf Online-Streams. Ich persönlich kann mir aber nicht vorstellen, dass es solche Messen gar nicht mehr geben wird, an denen die Branche zusammenkommt und Kontakte knüpft und man Hardware das erste Mal in die Hände bekommt, um sie testen zu können. Spiele-Demos könnten noch eher online zur Verfügung gestellt werden. Was die Absage dieses Jahr für die E3 aber finanziell bedeutet, kann ich nicht einschätzen. Und wenn man sich vorstellt, dass die E3 abgesagt werden musste, die Gamescom hingegen aber trotzdem noch stattfinden kann, dann könnte die ja irgendwie die Aufgabe der E3 übernehmen und so das Gaming-Jahr einleiten, wie es bis jetzt die E3 immer so getan hat. Ich finde es auf jeden Fall absolut verrückt und spannend, was in der letzten Wochen und jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. und welche Auswirkungen das alles auf uns hat. Aber ob wir überhaupt noch so eine geballte Newswoche haben werden, wie es sonst immer Anfang Juni der Fall war, wo auch nicht nur die Branche, sondern auch branchenexterne Medien so auf die Gaming-Welt schauen und ja, was das alles für uns bedeuten wird. Ich finde es mega spannend und kann mich nicht daran erinnern, dass das so schon mal der Fall war, wie es jetzt passiert.
Für uns bei CD Projekt Red ist die Absage von der E3 jetzt nicht ganz so schlimm, weil wir ursprünglich nicht mit der geplant hatten. Wir wollten ja im April rauskommen und haben dann das Spiel auf September verschoben und dadurch kam die Messe quasi erst wieder auf unsere zahlreichen Schreibtische. Tatsächlich aber wäre 2018 und 2019, wo wir eine sehr gute E3 gehabt haben im Rahmen der Microsoft-Konferenz, letztes Jahr dann auch mit Keanu Reeves, da erinnern sich ja sicher noch einige, das wäre schon schlimm gewesen, weil das für uns ein ganz wichtiger Baustein in der Kommunikation auch war und in dem Fall auch Brandbuilding, weil Cyberpunk ja eine sehr neue, frische Marke ist, also im Spielesegment auf jeden Fall. Und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen Glück im Unglück, dass die E3 2020 für uns nicht das Allerwichtigste ist, was dieses Jahr angeht. Was natürlich dann zu beobachten ist, was generell mit der E3 passiert, weil vielleicht merken ja einige, und da gehören dann wir auch dazu, dass es die eventuell gar nicht braucht und dass es auch anders geht. Das muss man dann natürlich mal gegenüberstellen. Die E3 ist eine sehr teure Messe auch, was die Gesamtkosten angeht. Also für jeden, die Diskussionen gab es ja schon immer, ob sich's lohnt oder nicht. Und jetzt wird die so unfreiwillig ein bisschen auf den Prüfstand gestellt. Tut mir natürlich leid für die Veranstalter, aber wird ein spannendes Jahr, was Messe angeht. Vor ein paar Jahren hätten noch alle Panik bekommen. Und jetzt, finde ich, ist es relativ ruhig und ich glaube, man wird gute Wege finden, um die ganzen neuen Produkte, neue Hardware und neuen Spiele auch auf anderen Kanälen zu zeigen. Man darf da ja vielleicht auch nicht vergessen, ich bin ja auch schon ein bisschen älter tatsächlich. Früher bist du auf die E3 und dann kamen mit 1-2 Wochen Verspätung die Spielemagazine und da gab's kein Internet und keine Streams und schon gar keine Livestreams, um sich das alles mal anzugucken. Und natürlich hat die Messe damit schon so ganz kleines bisschen angefangen zu bröckeln, auch wenn das mit den Live-PKs natürlich immer eine tolle Geschichte ist. Aber ob da jetzt 2000 Leute mit drin sitzen oder nicht, oder ob dann eine zweistellige Millionenzahl daheim vor den Rechnern oder am Handy sitzt, das wird man jetzt natürlich alles schön vergleichen können am Ende des Jahres, was passiert ist. So gesehen bleibt es spannend.
Ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass die E3 im nächsten Jahr im besten Falle stark verändert noch existiert oder halt gar nicht. Denn die ganze Story um die E3 war jetzt schon sehr negativ, nachdem sie ja letztes Jahr bereits die persönlichen Daten teilweise aller Journalisten, die dort waren, geleakt haben versehentlich. Dann jetzt auch noch die Absage und Firmen wie Sony und andere größere Firmen hatten sich ja sowieso schon verabschiedet. Deswegen glaube ich schon, dass das ein Dominoeffekt einfach sein wird. Vielleicht gibt es die E3 nächstes Jahr noch in einer sehr anderen Form, vielleicht sehr, sehr publikum fokussiert. Das wurde ja jetzt die vergangenen Jahre ebenfalls schon probiert. Aber dass die E3 ihre jetzige Form beibehalten kann und weiter dieses einmalige Industrie-Event bleiben wird, das glaube ich eher nicht. Ich glaube schon, dass die Firmen nun die Chance nutzen, um ihre eigene Infrastruktur aufzubauen, eigene Events zu präsentieren. Ist ja ebenfalls etwas, was bereits sehr viel passiert ist die letzten Jahre. Und ich glaube halt, dass diese Absage dieses Jahr jetzt nichts groß ändert in die Richtung, aber einfach das sehr beschleunigt, sodass es statt 4-5 Jahre eben jetzt in einem Jahr passiert.
So, das waren ja ein paar sehr interessante, teils auch provokante Meinungen. Lieber Fabian, zuallererst, wie stehst du eigentlich persönlich zur E3?
Also ich, als jemand, der auch schon mehrmals selber da war, muss sagen, dass ich nicht überbordend traurig jetzt bin, dass sie in diesem Jahr nicht in der klassischen Form stattfinden würde. Ich finde natürlich die Umstände sehr bedauerlich, dass durch den Coronavirus jetzt die E3, aber auch viele andere Sachen einfach nicht wie geplant stattfinden können. Ob es aber für die Branche an sich und für die potenzielle Berichterstattung über die Spiele erstmal einen Schaden darstellt, das finde ich nicht unbedingt. Ich finde, es zeigt auch Chancen auf oder es bietet Chancen, jetzt in anderer Art und Weise Spiele zu präsentieren, und es muss nicht zwangsläufig deswegen alles sehr viel schlimmer und blöder jetzt sein für Videospiele und Videospieler, nur weil eine E3 nicht in der klassischen Form stattfindet dieses Jahr.
Ja, ich bin ja bekennender Fan der E3, was aber, glaube ich, einfach nur daran liegt, dass ich in der privilegierten Position bin, dass ich schon mehrmals da sein durfte und auch diesen Spirit und alles mitbekommen habe und wie euphorisch alle sind und wie absurd es ist, in so einer Pressekonferenz zu sitzen. Also es ist so ein ganz, ganz komisches Hype-Gefühl, das da aufkommt, obwohl da eigentlich hauptsächlich Branchenmenschen und Journalisten sitzen, hat man trotzdem das Gefühl, es ist irgendwie wie eine Kindergeburtstagsfeier, wo sich alle riesig freuen und richtig abfeiern, was da vorne auf der Bühne stattfindet. Also das sind schon so für mich so magische Momente gewesen in meiner Karriere bisher.
Ja.
Und ich fände es zum Beispiel richtig schade, wenn das alles nicht mehr stattfinden würde. Und auch diese zwei großen Hallen, die es ja da gibt in diesem Convention Center, vollgepackt halt mit Publishern und Ständen zu allen möglichen Spielen, die ganzen Neuankündigungen zum ersten Mal anspielbar. Das wäre etwas, was ich total bedauern würde, wenn das in dieser Form nicht mehr stattfinden würde. Deswegen ist das für mich eine ganz traurige Angelegenheit, dass das dieses Jahr leider ausfallen muss. Was aber natürlich nicht heißt, dass die E3 nicht doch irgendwie stattfinden wird, weil zum Beispiel Microsoft als riesiger Publisher und auch Ubisoft und Devolver Digital schon gesagt haben, sie werden irgendeine Livestream-Variante dann sich zusammenbauen und dann trotzdem die neuen Sachen zeigen können. Das ist ja, glaube ich, schon mal etwas, würde ich sagen.
Also das finde ich klar, dass natürlich die Publisher jetzt nicht darauf verzichten werden, ihre neuen Produkte zu zeigen, weil Videospielentwicklung oder Videospielveröffentlichung hören ja jetzt nicht auf, weil im Gegenteil die Chance oder auch die Zeit, die Leute zur Verfügung haben, um Spiele zu spielen, steigt ja gerade eher an, und da ist auch eine Chance für einen größeren Absatz da, so blöd wie das klingt. Um mal darauf einzugehen, was du gesagt hast bezüglich der Emotionen, die mitschwingen in so einer Pressekonferenz. Ich kann das natürlich nachvollziehen. Ich glaube, ich war 2006 zum ersten Mal auf einer E3 und weiß noch, wie aufgeregt ich war vor den Pressekonferenzen, weil es ist ein bisschen so, man geht in eine Sneak Preview im Kino, du weißt aber schon, es wird auf jeden Fall ein Star Wars Film laufen, und wenn du Glück hast, laufen Episode 4, 5 oder 6, und wenn es blöd läuft, dann läuft immer noch Star Wars Episode 1, die du zum ersten Mal siehst. Und es muss schon sehr viel schief laufen, damit du da richtig enttäuscht rausgehst. Und es ist einfach was im Zweifelsfall immer was bedient, was dich total interessiert. Aber ich finde auch, man muss eigentlich das abstrahieren von den Emotionen, die man da vor Ort dann hat, wenn man sich das anschaut, weil es geht ja um die Inhalte an sich. Und es geht darum, sich anzugucken, was wird da gezeigt, das zu bewerten, einzuordnen und darauf aufbauend dann auch eine Berichterstattung zu betreiben, jetzt mal rein aus Mediensicht gesagt. Und dann kann dieser Hype eigentlich, der vor Ort jetzt vielleicht stattfindet in so einer Pressekonferenz, nicht so eine große Rolle spielen, meiner Meinung nach. Deswegen, wenn jetzt dieses Jahr alle Pressekonferenzen ersetzt werden durch Livestreams, was ja in der Vergangenheit teilweise auch schon so gemacht wurde. Also Nintendo macht ja schon seit 2013 keine Pressekonferenzen mehr, sondern nur noch voraufgezeichnete Videos. Und das ist ein Modell, was ich sich ganz doll jetzt noch verstärken sehe. Und klar, dir fehlt so ein bisschen dieses Klatschen und die Leute, die vor Ort alle dann ausflippen werden und total gehypt darauf sind. Aber das macht per se die gezeigten Inhalte erstmal nicht schlechter und auch nicht die Vorfreude, die darauf aufbauend dann entstehen wird bei Spielern auf der ganzen Welt.
Das stimmt natürlich, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube auch, dass wenn jeder auf einmal so ein Live-Video quasi macht, wie es ja jetzt auch Sony seit letztem Jahr macht, können die Leute das eigentlich mehr steuern als so eine Pressekonferenz. Also die sind noch mehr in der Position, die Sachen genauso zu vermarkten, wie sie es haben wollen. Es gibt nämlich keine Live-Reaktionen. im Publikum zum Beispiel. Wenn etwas nicht ankommt und zum Beispiel die Leute anfangen zu buhen oder so, das gibt es nicht mehr, das wird es nicht mehr geben. Und das ist so eine Sache, die ich ein bisschen kritisch sehe, weil natürlich diese ganze Aufmerksamkeit, dieses ganze Tara, das sie da in ihren Konferenzen machen, das ist ja nichts anderes als Werbung. Ich weiß nicht, es beschränkt schon irgendwie die Möglichkeit, da was Cooles zu machen oder sich da irgendwie ein ordentliches Bild zu machen, weil die Publisher jetzt natürlich durch solche Live-Stream-Geschichten auch in der Position sind, genau das zu zeigen, was sie zeigen wollen, ohne irgendwelche Kritik oder sonstige Sachen.
Du steuerst das vor Ort in den Pressekonferenzen aber natürlich auch in gewisser Weise, weil du hast ja immer Dutzende oder Hunderte bezahlte Klatscher da mit drin sitzen, die immer bei allem ausflippen. Und du hast ja trotzdem noch einen Feedback-Kanal, auch wenn du sowas live streamst. Du hast tatsächlich sogar eine viel größere Anzahl an Leuten, die eben dann im Live-Chat darauf reagieren werden. Und auch da wird sich ein ehrlicher Hype dann einstellen oder eben auch sehr großer Zorn ausbrechen, wenn da irgendwas gezeigt wird, was Leute nicht gut finden. Klar, das kann man alles als Publisher wegmoderieren oder du kannst das von vornherein ausblenden.
Ja.
Aber da muss ich auch sagen, schon jetzt spielt ja für mich die Leute, Millionen Menschen, die auf der ganzen Welt sich eine Pressekonferenz im Stream anschauen, die haben ja schon auch eine sehr gewichtige Stimme und verleihen ihrer Meinung Ausdruck. Und ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, in gewissem Rahmen darauf verzichten zu sagen, es zählt die Reaktion der Leute, die da vor Ort sitzen, weil die vielleicht eh nicht ganz, also die sind halt nicht alle neutral, die da sitzen, weil da eben auch bezahlte Leute sind. Du lässt dich vielleicht ein bisschen von diesem Hype dann mitreißen. Vielleicht für die Objektivität der Betrachtung schadet es unter Umständen gar nicht, sich das eher in einem Videostream anzuschauen.
Ja, da hast du wahrscheinlich sogar recht. Ich wollte dich aber unbedingt noch fragen, weil ich auch so das Gefühl hatte, dass die E3 über die letzten Jahre auch so immer irrelevanter geworden ist. Vielleicht kommt das auch dadurch, dass sie vor 3 oder 2 Jahren angefangen haben, die Türen für die Öffentlichkeit aufzumachen. Hast du auch das Gefühl, dass wenn du zurückdenkst an die letzten beiden oder letzten 3 E3s, dass man schon so absehen konnte, okay, das verliert alles so ein bisschen an Bedeutung.
Na, du siehst halt, dass dieses klassische Modell solcher Messen, wo riesige Stände hochgezimmert werden und sowas für wahnsinnig viel Geld, das ist vielleicht ein bisschen überholt mittlerweile. Und natürlich müssen die Publisher auch für sich immer besser abwägen, ob dieses Geld eben sinnvoll investiert ist oder ob man jetzt ganz blöd gesagt nicht das in andere Marketingaktionen steckt, weil nichts anderes ist natürlich auch die E3 als eine Marketingaktion. Und dann, wenn du so viel Geld auf einmal frei hast, kannst du so viele andere Sachen machen, um Aufmerksamkeit für dein Spiel zu generieren, die vielleicht in der Summe nicht weniger erfolgreich dann ist. Du kannst es ja auch um die E3 rum oder da, wo die E3 eigentlich wäre, in diesen Zeitraum packen, damit es zeitlich in deinen Marketingplan für dein Spiel reinpasst. Und denke, das kann man schon machen. Und wie du schon sagtest, die E3 ist ja mittlerweile auch für Nicht-Fachbesucher verfügbar oder besuchbar, wenn sie sich eben ein Ticket kaufen, die nicht gerade günstig sind, weil die E3 muss natürlich auch diesen Riesenzirkus finanzieren. Und wenn immer mehr Partner und Publisher wegbrechen, wie zum Beispiel im letzten Jahr auch Sony, dann wird das für die natürlich auch immer schwieriger, diese Messe auf die Beine zu stellen finanziell. Und das alles sind sich gegenseitig verstärkende Effekte, die vielleicht dazu führen, dass eben so eine Messe irgendwann nicht mehr finanziell sinnvolles Modell darstellt für alle Beteiligten. Jetzt kann man ich hätte jetzt schon so einen Schwenk gemacht, weil ich natürlich, man denkt dann auch schnell eben zum Beispiel an die Gamescom oder so, wo man dann auch sagt, braucht es so eine Messe dann noch, weil das ja auch eine Messe ist, wo du eben physisch Stände hinzimmerst und das meiste davon könntest du einfach auch in Streams zeigen. Aber da spielt natürlich auch viel stärker dieser Community-Gedanke rein und diese riesige Menge an spielebegeisterten Menschen, die sich da trifft und so. Da müsste die E3 natürlich noch viel, viel größer werden und ihren Fokus noch sehr viel mehr verändern, um einen solchen Shift zu schaffen, dass es eben auch für Community und für Spieler und nicht nur für Fachbesucher eine wichtige Messe darstellt, wo sie gerne hingehen wollen.
Glaubst du, dass es schon in die Richtung gehen wird nächstes Jahr? Weil es ist ja exakt so, wie du gesagt hast, ne? Ich meine, dieses Jahr werden alle dazu gezwungen, auf diese Live-Video-Variante zu gehen. Und es wird bestimmt den ein oder anderen Publisher geben, der sich sagt, warum haben wir das nicht schon immer so gemacht? Das ist ja viel geiler und viel günstiger. Wir brauchen keinen Stand mehr und so weiter. Wir können uns trotzdem präsentieren. Glaubst du, dass das nächstes Jahr schon alles umgesetzt wird und dass die E3 an sich dann schon struggelt, weil sie zu wenig Stände hat und die Besucher das vielleicht auch nicht mehr auffangen können?
Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Es ist jetzt schwierig zu sagen, was in einem Jahr sein wird und wie dann generell die Stimmung innerhalb der Branche sein wird und auch wie die, weiß ich nicht, wie dann Buchungen für die E3 und sowas laufen. Aber das kann, glaube ich, relativ schnell kippen und dann werden wir vielleicht auch gar keine E3 in der klassischen Form mehr sehen, weil du wirst auch die E3 wollte ja ohnehin so eine Wandlung jetzt machen und sich mehr öffnen, eben auch eine Gamer-Messe werden und für Fans und solche Sachen. Aber du ziehst die natürlich auch nicht mehr, wenn du vor Ort dann nicht mehr die wichtigsten Publisher und die größten Spiele aufbieten kannst, weil die alle sagen, nö, guckt euch unsere Streams im Internet an. Also nimm die EA Play zum Beispiel. EA macht das schon lange als separate Veranstaltung, die natürlich auch im Teil dieses Universums stattfindet. Aber davon profitiert nicht unbedingt die E3 jetzt finanziell, dass EA da seine eigene Messe veranstaltet. Also ich sehe das schon eher in solche, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, das wird in solche Einzelsachen zersplittern, also nicht unbedingt so Sachen wie eine EA Play, sondern einfach Online-Streams, die stattfinden werden. Und da auch nochmal ein wichtiger Faktor, was auch dafür spricht, meiner Meinung nach, solche Sachen, die auch für eine E3 gesprochen haben in der Form, waren natürlich auch immer, du fährst dahin und kannst Sachen anspielen.
Ja, genau.
Und das nimmt ja auch total ab, solche Hands-on-Termine. Also korrigier mich da bitte, ich war jetzt ja nicht auf jeder E3, weil es für mich persönlich, ich habe das immer auch gerne von zu Hause aus begleitet. Das hast du vielleicht eher bei kleineren Titeln oder bei ausgewählten großen Mal, dass du ein bisschen was spielen kannst. Aber in der Regel ist es ja so, du wirst einfach in ein Kino gesetzt oder siehst irgendwie eine Vorführung, die jetzt keinen direkten Mehrwert bietet gegenüber irgendwas, was du halt auch übers Netz streamen kannst.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Also ich habe in den letzten Jahren das auch so erlebt, dass das so ein bisschen alles zurückgegangen ist. Oder dass du halt zum Beispiel in der Präse sitzt, wie es bei Last of Us 2 war, wo dann jemand da sitzt und es spielt. Also du kannst es dir schon angucken. Ja, es ist Live-Gameplay, aber du darfst es nicht selber spielen, sondern da sitzt jemand vom Entwickler und spielt es dir vor. Das kam viel öfter jetzt, als selber da irgendwie einen Hands-on-Termin zu haben. Und das ist aber für mich genau das Gleiche. Auch dieses Problem, was dann entsteht, dass mit diesem eher klassischen Modell der E3, das dann natürlich auch wegfällt, was ich sehr, sehr schade fände. Weil wenn schon neue Titel angekündigt werden, war es immer der Vorteil, da zu sein, um die entweder zu sehen oder selber ausprobieren zu können. Und ja, das würde ja in dem Fall, dass sich die E3 massiv verändert, was das angeht, komplett wegfallen. Und das wäre wahrscheinlich auch der negativste Faktor an der ganzen Geschichte.
Ich finde solche Vorspieltermine, das ist immer so ein bisschen so ein Zwischending, weil es dir natürlich zeigt, okay, das ist jetzt kein reines Video, sondern das Spiel funktioniert in seiner eigenen Engine so, weil es spielt da tatsächlich gerade jemand. Aber natürlich kannst du das auch einfach streamen und vielleicht könnte man hier auch mal überlegen, also es ist jetzt wahrscheinlich Spinnerei, aber wenn du da noch einen Mehrwert generieren willst, diese Passagen, die da gespielt werden, die sind ja immer perfekt vorbereitet, die sind wahrscheinlich tausendfach vorher getestet, dass da nach Möglichkeit keine Bugs auftreten, dass da coole Zwischensequenzen kommen, dass man alle spielrelevanten Inhalte einmal abbildet und dass alles ganz toll wirkt. Aber man könnte auch mal versuchen, sowas vielleicht ein bisschen größer zu bauen oder mit verschiedenen Abzweigungen zu versehen, dass du dann sagen kannst, hey, heute 15 Uhr spielt einer von den Entwicklern Last of Us 2 und ihr, liebe Spieler da draußen, ihr könnt euch im Chat beteiligen und es gibt bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden können. Soll ich jetzt durch den Wald laufen oder soll ich über die Straße gehen? Ihr könnt das entscheiden und dann wird das so weitergespielt, dann schaffst du noch so einen leichten interaktiven Faktor. Es würde natürlich den Aufwand, der in die Erstellung dieser Versionen geht, enorm erhöhen. Aber da, finde ich, würdest du was schaffen, von dem viel mehr Leute profitieren würden, als eben einfach nur einen im Grunde genommen auch selbst ablaufenden Teil eines Spiels anzugucken.
Sowas gibt es ja auch vermehrt schon. Also Bungie ist zum Beispiel ganz weit da vorne, wenn es um Livestreams geht und da wird, glaube ich, fast jedes neue Update wird vorab im Livestream angezockt und gezeigt, was sich da verändert hat, welche Neuerungen dazu gekommen sind. Naughty Dog habe ich auch schon öfter was gesehen. Square Enix macht das ab und zu für neue Spiele, zeigt die im Livestream, wo dann irgendwelche lustigen Japaner da sitzen und das neue Spiel vorstellen. Also das geht schon alles in diese Richtung. Aber ich glaube, es gibt trotzdem noch eine Partei, die wir gar nicht beachtet haben und die meiner Meinung nach die absoluten Verlierer dieser ganzen Entwicklung sein werden. Und das sind die Indie-Studios. Weil die Indie-Studios sich natürlich darauf verlassen, okay, wir fahren zu E3, da ist ein Riesenpublikum, da sind sowohl Spieler als auch andere Entwickler als auch Journalisten da. Das ist super zum Austausch und um das Spiel überhaupt publik zu machen. Mhm. Und das würde natürlich, wenn es so einen Wandel gäbe in Zukunft, für die komplett wegfallen.
Hm. Da gebe ich dir recht. Ich glaube, da müsstest du gucken, dass du so eine Art Zusammenschluss organisierst. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es ja hier immer diese Indie Arena Booth, die dieser Gemeinschaftsstand ist für verschiedene Indie-Entwickler, die da dann auf Messen wie der Gamescom ihre Spiele zeigen können, weil sie sich für kleines Geld in einen sehr großen, populären Stand einkaufen und ihre Indie-Spiele zeigen können. Und so müsstest du eben auch einen Stream für Indie-Entwickler in irgendeiner Form aufsetzen, wo die partizipieren und ihre Spiele zeigen können. Wobei ich finde, das fließt alles auch ein bisschen ineinander mittlerweile, weil viele Indie-Spiele, mittlerweile gibt es ja da so viele tolle Sachen einfach auch, die werden ja auch in den Streams der großen Publisher gezeigt. Also sowohl Nintendo zeigt immer mal Indies, EA gönnt sich irgendwie alle Jahre mal so ein kleines Indie-Ding, was sie dann raushauen, um so ein bisschen das Image aufzupolieren. Und auch bei Sony und so oder Microsoft siehst du ja immer auch einen Teil der Indie-Spiele. Aber ja, das sind natürlich Spiele und Firmen oder Entwickler, die meistens schon auf dem Radar irgendwie vorher sind. Es wird tatsächlich schwierig werden für kleine Indie-Entwickler, die neu sind, weil ihnen eben diese Plattform fehlt, um mit Leuten auch mal ins Gespräch zu kommen. Und das ist tatsächlich auch nochmal ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Das Thema Interviews oder solche Sachen, die sich eben mal ergeben können auf einer E3. Das fehlt dir natürlich dann tendenziell auch. Und davon oder darunter leiden tatsächlich am ehesten die Indies. Bei den großen Entwicklern und Publishern sehe ich das wieder nicht so wild, weil viele Interviews sind natürlich auch nur, finden in einem sehr engen Rahmen statt, dass die Leute sich eigentlich gar nicht frei äußern können, weil sie das sich nur zu den Themen äußern dürfen in der Form, was ihnen eben das PR-Briefing vorher gesagt hat. Also da sehe ich nicht so den riesigen Verlust, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ja, für die Indies, die gerade versuchen, irgendwie ein Spiel zu machen und das bekannt zu machen, da ist es schon ein Problem, wenn sie eben keine Plattform finden, auch nicht im Rahmen eines Zusammenschlusses von Indie-Entwicklern, wo sie teil sein können.
Ich muss sagen, ich sehe das auch ein bisschen kritischer mit den Interviews, weil, also ich habe solche und solche erlebt. Also ich habe auch tatsächlich sehr gute Interviews mit größeren Publishern gehabt, wo ich auch genau das bekommen habe, was ich eigentlich hören wollte. Und wenn das wegfällt, also ich meine, wenn du nicht mal nach so einem, nach einer Neuankündigung oder nach einem neuen Gameplay kritisch nachfragen kannst, das ist natürlich für die Publisher super, aber für die Öffentlichkeit ist es natürlich nicht so geil, weil die schon Sachen wissen wollen und schon die Online-Magazine wälzen. Wer hat Informationen zu diesem Spiel? Das ist ja auch ein sehr, sehr großer Teil der E3 immer gewesen. Am nächsten Tag gibt's auf jeder Seite irgendwelche Artikel zum Thema XY, weil eben die Leute vor Ort sind und die Entwickler ausquetschen können. Und ja, da kommt manchmal nur PR-Bullshit bei raus, das stimmt. Aber der ein oder andere hatte auch schon ganz, ganz große Dinger geschossen und aus den Leuten rausgequetscht. Das wäre natürlich was, was mir besonders fehlen würde und was wahrscheinlich auch den Leuten so ein bisschen abgehen würde. Aber auch das könnte man natürlich live regeln.
Ja, das stimmt. Oder du machst irgendwelche Q&A-Sessions auf Reddit oder was auch immer. Aber man kann das gar nicht wegreden, will ich auch gar nicht. Das ist potenziell auf jeden Fall ein Verlust, den das darstellt. Aber auch da muss ich sagen, letzten Endes ist es ja eine Messe, die die Industrie veranstaltet. Und die Industrie zahlt auch diese Party oder diese Veranstaltung. Und die finden das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ihre Entwickler nicht mehr abends nach der Messe in der Runde mit ein paar Leuten, wo dann auch drei Journalisten dabei sind, irgendwelche Sachen über ein Spiel erzählen, die sie vielleicht gar nicht erzählen sollen. Natürlich geiern wir danach, also rein aus Gamer-Sicht, nicht aus Berichterstattungssicht, sowas zu hören. Aber für die Publisher ist es, glaube ich, eher ein Segen, wenn sie sagen, ach ja, jetzt können unsere Leute keine von uns kontrollierten Interviews mehr geben. Es ist gar nicht so schlimm. Dann kommt auch nichts raus, was keiner wissen sollte. Dann hat eben nicht derjenige erzählt, dass das Spiel nächste Woche sehr wohl oder nächstes Jahr sehr wohl auch für Plattform XY erscheinen wird und nicht exklusiv ist. Das wollen die Hersteller ja gar nicht, dass solche Sachen rauskommen.
Das stimmt natürlich, die wollen das nicht. Aber ich glaube, dass viele Leute daran interessiert sind, solche Dinge zu erfahren. Und da haben sich ja auch in der Vergangenheit schon Leute kritisch geäußert. Ist es jetzt cool, Sachen zu leaken? Ist es unbedingt relevant, den Leuten wirklich auf shady Art und Weise die Informationen zu entlocken? Da kann man sich natürlich drüber streiten. Ich persönlich fand das immer interessant. Also es hat natürlich zwei Seiten. Ich habe immer gedacht, vor der E3, warum kommen die jetzt mit den ganzen Leaks? Das macht doch irgendwie alles kaputt. Dieses ganze Überraschungs-Feeling macht das natürlich kaputt. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch immer spannend zu sehen, okay, was können wir schon rausfinden, ohne dass da irgendjemand sein PR-Blabla drüber zieht wie Zuckerguss. Deswegen, ich glaube, ich find's ein bisschen schade, wirklich, dass das dann nicht mehr so in dieser Form stattfinden würde. Aber wir haben noch über eine Sache überhaupt nicht gesprochen. Dieses Jahr keine E3, alle Augen liegen jetzt auf der Gamescom. Tja, was passiert da wohl? Wird die Gamescom dieses Jahr so ein bisschen Ersatz für die E3? Ich meine, es ist ja schon so, dass Jeff Keighley seine E3 vorher schon abgesagt hatte, bevor überhaupt dieses ganze Corona-Ding losging und sich auf die Gamescom konzentriert hat jetzt mit seiner Opening Night. Wird da dieses Jahr ein größeres Licht drauf scheinen, wenn sie denn überhaupt stattfindet? Wir wissen ja noch gar nicht, wie sich das alles entwickelt in den nächsten Monaten.
Also prinzipiell oder theoretisch würde ich sagen ja, aber wie du schon sagst, wir wissen gar nicht, also die Gamescom hat ja noch vollmundig am Tag der E3-Absage den Ticketvorverkauf gestartet, da war aber die ganze Corona-Situation hat sich ja wirklich binnen weniger Tage ganz dramatisch verschärft, einfach mit der Absage aller oder vieler öffentlicher Veranstaltungen und Zusammenkünfte von Menschen, und aus jetziger Sicht würde ich auch sagen, die Gamescom ist ein Paradebeispiel für eine Veranstaltung, die nicht stattfinden dürfte, wenn die Situation sich in 5 Monaten noch ähnlich darstellt wie jetzt. Aber wenn sie denn stattfindet, klar, dann wird vielleicht ein bisschen mehr Budget bei dem einen oder anderen noch übrig sein, was bei der E3 eingespart wird, weil wahrscheinlich Videostreams kostengünstiger zu produzieren sind als ein großer Messeauftritt mit einem Stand, den du danach wieder einmotten kannst. Da besteht schon eine Chance, aber ja, wir wissen einfach nicht, ob sie stattfinden wird, und da muss man nochmal die nächsten paar Monate abwarten, wie sich die Situation dann darstellt. Ich meine, die Entscheidung muss natürlich relativ bald getroffen werden, weil es gehen damit ja einfach wahnsinnig viele Verpflichtungen und Buchungen und Beauftragungen für alles Mögliche einher. Das heißt, wir werden wahrscheinlich relativ bald schon wissen, ob eine Gamescom stattfindet oder nicht.
Ich sehe das, wenn sie stattfindet, als Chance für die Gamescom. Ich glaube, dass auch Herr Gamescom an sich, also die Veranstalter, das riesig aufziehen wollen würden, weil sie eben genau wissen, okay, die Welt schaut jetzt wirklich mal auf uns, weil sie keine Alternative im Sommer hatten. Ich glaube, die würden das um jeden Preis durchbringen wollen, dass sie stattfindet. Wenn es natürlich nicht geht, dann geht es nicht. Aber wenn sich bis dahin die Situation beruhigt hat, glaube ich, wird das schon sehr ausgeschlachtet und wird schon geguckt, dass wirklich da jeder vertreten ist und es News gibt, die es vielleicht vorher in dieser Frequenz nicht so gab, weil ja eben auf der E3 immer schon alles bekannt geworden ist und man, wenn man als Journalist zum Beispiel auf der Gamescom war, immer das Gefühl hatte, okay, wir machen jetzt alles, was wir auf der E3 gemacht haben, nochmal. Nur ein paar Monate später, das war zumindest immer mein Empfinden. Der Faktor fällt natürlich dieses Jahr weg, und ich glaube, dass das für die Gamescom auch eine Riesensache sein könnte, wenn sie denn stattfindet.
Das kann natürlich trotzdem immer noch so sein, weil im Zweifelsfall wird einfach auf der Gamescom das dann nochmal gezeigt, was eben schon in einem Stream im Rahmen der E3-Zeit einfach gezeigt wurde. Also da muss man, glaube ich, mal gucken. Und auch dann, wenn eine Gamescom stattfindet, weiß man nicht, okay, wie viele Leute bleiben der Gamescom dann vielleicht fern, weil man kann jetzt nicht sagen, wie viel Vorbehalt oder wie viel Angst existiert auch bei Menschen, zu sagen, ich gehe auf eine Veranstaltung, wo 350.000 Leute rumlaufen werden und wenn da auf einmal mal 100.000 oder noch mehr fernbleiben, dann ist das natürlich auch verheerend für eine Gamescom, was die ganzen Einnahmen angeht, die damit normalerweise einhergehen würden.
Das stimmt. Für mich, muss ich sagen, wäre es die beste Gamescom aller Zeiten, weil die Hallen natürlich wesentlich leerer sind und vielleicht auch für die Leute, die dann da wären, wären die Warteschlangen auch nicht mehr so lang. Also für mich ist das ein gutes Szenario, wenn es denn so wäre, dass die Leute wegbleiben würden und die Gamescom trotzdem stattfindet. Aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube schon, wenn sie stattfindet, dann wird es auch wieder brechend voll. Man kann es ja nicht wissen.
Das ist, ja, genau. Das ist halt alles. Wir wissen nicht, wie sich das genau entwickeln wird. Und da kann man jetzt nur mutmaßen. Aber ja, mal abwarten. Das ist sehr spannend auf jeden Fall.
Ich finde es auch eine ziemlich spannende Sache, deswegen habe ich mir diesen Podcast auch ausgesucht, weil es ein sehr aktuelles und sehr spannendes Thema ist. Eine Sache, die vielleicht die komplette Berichterstattung und das komplette Aussehen der E3 komplett verändern könnte. Ja, Fazit zu der ganzen Geschichte, Fabian. Was würdest du dich auf irgendwas festlegen, was jetzt definitiv für das nächste Jahr passieren würde?
Ich glaube, man wird das anhand dessen bewerten, wie gut oder was eben in diesem Jahr passiert. Ich freue mich nach wie vor erstmal weiterhin auf den Juni, weil ich mir ganz sicher bin, niemand der relevanten Player in dieser Branche wird sich die Chance nehmen lassen, da seine neuen Produkte zu zeigen. Sowas ist ja auch lange beschlossen, also neue Spiele, die enthüllt werden sollen. Es wird da Videos und Streams und alles andere geben und wir werden genauso begeistert dann da sitzen mitten in der Nacht und uns noch 5 Stunden Pressekonferenzen angucken und danach noch die Show von Devolver, die dann nochmal 1 Stunde später kommt. Das wird alles genauso sein und wie sich das nächste Jahr gestaltet, das hängt maßgeblich davon ab, wie gut hat es für die Publisher funktioniert, wie ist das Feedback, wie sind dann die Verkaufszahlen, fehlt ihnen irgendwas Signifikantes dadurch, dass es eben keine Messe in der physischen Form gegeben hat und die E3 selber, also die Veranstalter dahinter, die werden das nicht beeinflussen können, weil die hängen einfach von der Branche ganz stark ab und es wird sich anhand dessen entscheiden, wie die Publisher und Entwickler die diesjährige Berichterstattung und alles bewerten werden und dann kann man sagen, was nächstes Jahr sein wird oder vielleicht auch nicht.
Ja, ich gehe da in eine ähnliche Richtung. Ich würde es sogar für mich noch krasser formulieren oder noch drastischer, entgegen einiger Kollegen, die wir eben gehört haben. Ich glaube, dass viele Publisher einfach durch die ganzen Live-Übertragungen im Internet merken werden, dass sie da immens viel Kohle sparen. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten 3, 4 vielleicht, sehr negativ auf die Convention an sich auswirken. Und ich glaube, dass es die in naher Zukunft nicht mehr geben wird. Das ist meine Vermutung, weil es, wie du schon gesagt hast, natürlich davon abhängt, was die Branche will. Hm. Und ich glaube, die Branche will in erster Linie Geld sparen. Und dass dieses Jahr ist ein perfekter Testballon, um zu sehen, ob der gleiche Effekt nicht erzielt werden kann, wenn alle nur noch digital vor Ort sind. Und ich befürchte, dass es in diese Richtung gehen wird und dass das irgendwann in naher Zukunft das Aus für die E3 bedeuten wird.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Geld sparen ist, weil der Branche an sich geht es größtenteils ja gut und Spiele verkaufen sich toll und sind ein extrem erfolgreiches Medium. Ich glaube, es geht einfach darum zu sagen, das Geld, was sie zur Verfügung haben, das bestmöglich auszugeben, um die maximale Reichweite, den maximalen Effekt und die maximalen Verkaufszahlen zu erzielen. Und da wird man vielleicht feststellen, naja, so ein E3-Messestand für $1 Million oder was auch immer ist vielleicht nicht die allerbeste Art und Weise, dieses Geld zu investieren. Und daraus werden dann Konsequenzen gezogen werden.
Genau. So, Fabian.
Anne.
Das war ein schönes Gespräch. Ich danke dir, dass du mein Gast warst.
Sehr gerne.
Und wir werden sehr gespannt auf den Juni blicken, was sich da entwickeln wird. Und dann wahrscheinlich auch noch auf den August. Und wir gucken mal, wie das alles so weitergeht mit der E3. Und ich bedanke mich noch ganz herzlich bei denjenigen, die mir eine Sprachnachricht zu dem Thema zugesendet haben. Das waren Gregor Katsios von Rocket Beans TV. Dann haben wir Colin Gebel und Sarah Kälberer von Game 2, Fabian Döhler von CD Projekt Red und Robin Schweiger von Hooked. Auch euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne unterstützen, wenn ihr das möchtet, auf patreon.com/insatmoin. Genau das gleiche geht für steadyhq.com/insatmoin. Ja, das war ein schönes Gespräch. Ich danke mich nochmal herzlich bei dir, Fabian. Und wir werden jetzt weiter hier in Quarantäne verharren.
Ja, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.